Wichtig ist, dass ich Vergebung der Sünden habe. Wichtig, dass ich gerettet bin. Aber Gott will nicht nur, dass wir gerettet werden, sondern dass wir auch ein erfülltes Leben führen. Dass wir ein gesegnetes Leben führen. Das ist Gottes Wille. Mehr als nur Vergebung der Sünden zu haben. Wir sollen ein erfülltes Leben, ein gesegnetes Leben führen, ein herrliches Leben führen. Denn in diesem Preis der Erlösung ist nicht nur unsere Erlösung enthalten, sondern auch der Lebensunterhalt in alle Ewigkeit. Wir sind eigentlich in dem Augenblick, wo wir Jesus Christus als unseren Herrn und Heiland annehmen, haben wir für den Rest des Lebens ausgesorgt. Halleluja. Ist das nicht großartig? Für den Rest des Lebens haben wir ausgesorgt. Wir sind nach Hause gekommen und wir leben von dem, was seins ist. Wir sind Erben Jesu Christi. Jesus hat das Erbe nicht gebraucht, das ihm zustand, aufgrund seiner Leistung, seines Verdienstes am Kreuz von Golgatha. Er hat nichts gebraucht. Er hat ja alles gehabt. So, und er hat gesagt, komm, Vater, ich brauche das nicht. Das sollen jetzt meine Jünger es haben. So, alles, was Jesus zusteht, dank seines Sieges, seines Triumphes, das hat er nicht angenommen, das hat er abgelehnt, das hat er uns zur Verfügung gestellt. Und wir sind heute Abend Erben seiner Güte, seines Segens, seines Erbteils, seine Prämien. Uns stehen seine Prämien zu. Uns steht seine Provision zu. Uns steht sein Verdienst zu. So, und über das will ich sprechen. Also, ich wäre ein armer Christ, wenn ich nur Vergebung der Sünden hätte. Wäre ein armer, elender Christ. Also, was soll das? Denn ich muss weiterhin mich wie eine Wühlmaus durchwühlen durch das Dickicht dieser Erde. Nein, Gott gab mir Flügel. Er hat mich gehoben zu einem Leben in einer neuen Dimension. Und über das will ich sprechen. Die meisten Christen haben das nicht verstanden. Sie danken Gott. Es ist wunderbar, dass wir danken für die Vergebung der Sünden. Aber das ist nicht alles. Es gibt noch mehr. Und über dieses Mehr will ich heute Abend sprechen. Dazu zwei oder drei Bibelstellen zuerst mal vorne weg. Psalm 67 und Psalm 34. Aber ich werde auch danach woanders noch bleiben und hingehen. Aber zuerst mal diese zwei Psalmworte. Psalm 67 und Psalm 34. Psalm 67, Vers 1. Da von Vers 2 lese ich schon. Gott sei uns gnädig und segne uns. Er lasse über uns sein Angesicht leuchten, damit auf Erden sein Weg erkannt wird. Also wenn Gottes Angesicht auf dein Leben leuchtet, wird der Weg Gottes erkannt auf Erden. Und unter allen Völkern sein Heil. Also du lebst nicht nur für dich als erlöstes Kind Gottes. Also die Erlösung geht weiter. Du und dein ganzes Haus. Nächsten Freitag mache ich dein Haus weiter. Aber zuerst einmal musst du gesegnet werden. Wenn du nicht gesegnet bist, kann auch dein Haus nicht gesegnet werden. Wenn es dir nicht gut geht, kann es auch deinem Haus nicht gut gehen. Deshalb heißt in der Bibel, suche der Stadt Bestes. Suche der Stadt Bestes. Geht es dem Bürgermeister gut? Geht es der Regierung gut? Geht es dem Land gut? Dann geht es auch dem Einwohner des Landes gut. Also geht es denen schlecht, werden die zerbombt, und zerschlagen und zerschunden, dann wird das auch das ganze Volk zerschunden und zerschlagen. So, deshalb ist es so wichtig, dass den Führern gut geht. Deshalb sollten wir auch für die Regierung beten. Deshalb zuerst einmal an uns denken heute Abend. Wenn ich und mein Haus gerettet werden wollen, muss ich zuerst bei mir selber anfangen. Alle Völker sollen sehen, wie es den Kindern Gottes geht. Und Gott, wir hatten am Mittwoch eine Bibelstunde, war das Thema, ich will einen Unterschied machen, Malachi 3. Diese große Stelle. Ich will einen Unterschied machen zwischen dem, der Gott dient und dem, der Gott nicht dient. Es muss einen Unterschied geben zwischen Gläubige und Ungläubige. Vielleicht nicht immer so augenscheinlich und gleich sofort, aber dieser Unterschied wird sich früher oder später herauskristallisieren. Es ist ein Unterschied zwischen dem, der Gott dient und Gott nicht dient. Alle Völker sollen sehen. Die Völker sollen danken dir, oh Gott. Danken sollen dir die Völker alle. Die Nationen sollen sich freuen und jubeln, denn du richtest den Erdkreis gerecht. Du richtest die Völker nach Recht und regierst die Nationen auf Erden. Die Völker sollen dir danken, oh Gott. Sie sollen danken, alle Völker. Das Land gab seinen Ertrag. Segne uns Gott, unser Gott. Segne uns Gott, unser Gott. Nicht Allah, nicht Buddha, nicht Konfuzius, nicht Laozi oder irgendjemand anders. Unser Gott, segne uns, unser Gott. Wir haben mit unserem Gott hier zu tun und mit ihm beschäftigen wir uns. Und alle Welt fürchte ihn. Luther übersetzt hier die Stelle sehr schön. Gesegnet ist die Nation, deren Gott der Herr ist. Gesegnet ist die Nation, deren Gott Herr ist. Das kommt hier in dieser modernen Übersetzung nicht so richtig zum Tragen. Deshalb zitiere ich noch einmal Luther hier, die ersten zwei Verse aus dem Luther zusammen. Gesegnet ist die Nation, deren Gott der Herr ist. Halleluja, großartig. Komm nachher nochmals zurück. Jetzt noch Psalm 34, das war so Erntedank-Psalm. Ich habe in Süddeutschland, in Bayern, ich war ein junger Christ, und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass Gott einen Unterschied macht zwischen dem, der betet, und dem, der nicht betet. Wir waren einmal eingeladen zu einem Bauern, zu einem Landwirt, und der Landwirt hat uns ein ganz interessantes Zeugnis erzählt und hat gesagt, wenn ihr nicht glaubt, könnt ihr rausgehen auf dem Feld und angucken. Und wir haben es nicht geglaubt. Wir sind aufs Feld gegangen und haben es angeguckt. Er sagt, schaut her, da ist der eine Bauer, mein Nachbar, sein Getreide und sein Korn. Und schaut her, auf der Seite ist mein Getreide und mein Korn. Was mache ich? Ich mache meinen Gebetsgang über mein Grundstück, über mein Gelände und ich segne mein Acker, ich segne mein Getreide. Und du siehst, ob ihr das glauben wollt oder nicht, ich dünge nicht mehr wie er. Vielleicht düngt er sogar noch mehr wie ich, aber ich dünge nicht so mehr. Ich segne mein Getreide, ich segne meine Hände Arbeit. Und guck mal, es ist nicht ein Unterschied. Der hat es entdeckt und das hat seine Gäste, die Gemeinde eingeladen. Wir haben so ein Gemeindefest draußen auf seinem Bauernhof gemacht und das war zu offensichtlich. Und dann gingen wir zum Kartoffelacker, ähnlich wieder. Also Gott segnet, wenn wir unsere Arbeit segnen, wenn wir den Segen über das aussprechen. Und deshalb ist es so wichtig, Wohlstand und Gnade und Güte, die muss erreicht werden, die muss erkämpft werden, die muss erbeten werden. Herr, segne meinen Acker, mein Gemüsegarten. Und wenn du keinen Gemüsegarten hast, dann segne wenigstens deine Blumentöpfe. Ja, warum denn nicht? Segne deine Blumentöpfe. Und dann wirst du sehen, deine Kakteen werden anders gedeihen als der Nachbar in einem anderen Fenster. Und wir wollen nur eifersüchtig machen. Weißt du, warum wir segnen? Warum Gott das Gute soll provozieren? Die Menschen sollen eure guten Werke sehen und den Vater im Himmel preisen. Ich möchte euch einfach ermutigen, dass wir als Christen keine Schlampen sind. Dass wir Christen keine Versager sind. Dass wir Christen nicht irgendwie so Schlusslichter irgendwo unter fernen Liefen sind, sondern Gotteskinder, die versuchen nach Möglichkeit so gut wie sie können, eine gute Reklame für den Herrn abzugeben. Stell mal vor, da kommen nur lauter Bettler. Versammlung der Kinder Gottes, so eine Bettelstunde. Lauter Lumpen und lauter vergammelte und verkommene Gestalten. Da wird jeder sich denken, guck mal, das ist aber kein guter Gott. Ein Bettlergott ist das, ein armer Gott. Das ist vielleicht eine Bahnhofsmission oder Heilsarmee jetzt gerade, wo jetzt ein paar Leute gespeist sind. Vielleicht ist der Gottesdienst keine Gebetsstunde, sondern Suppenküche. Es muss ein Unterschied sein. Wenn wir ins Haus Gottes gehen, dann soll man das Beste anziehen, denn wie es innen drin aussieht, so sieht es auch draußen aus. Das Beste ist für unseren Gott gerade gut genug. So fängt nämlich, ich will heute Abend über die Gesetze des Wohlstandes sprechen. Über die Gesetze des Wohlergehens. Uns geht schlecht, weil wir uns immer zu den Schlechten halten, zu den Niedrigen halten. Steht zwar in der Bibel irgendwo, halt dich zu den Niedrigen. Aber das ist nur, um den Menschen zu helfen und sie hochzubringen. Eigentlich das Christentum begann immer in armen Gegenden. Denk nur Los Angeles, in der Azure Street, da wo die Farbigen wohnten. Es war verrufene Gegend und dort fing die Pfingstbewegung an. Oder die ersten Christen mit Sklaven, bei den Sklaven mal ganz niedrigen, aber die haben sich dann immer hochgearbeitet. Christen arbeiten sich immer hoch. Egal was es ist, die bleiben nicht auf der niedrigen Stufe stehen, sondern sie versuchen das Beste aus ihrem Leben rauszuholen. Der Heilige Geist macht uns kreativ. Der Heilige Geist macht uns erfinderisch. Der Heilige Geist leitet uns zu den Wasserquellen, zu den Pfründen, wo wirklich Schätze, verborgene Schätze sind. Der Heilige Geist macht uns erfinderisch. Das macht alles der Heilige Geist. Also Gottes Kinder sind kreativ. und gesegnet. Und wir sollen uns nicht zu den Niedrigen halten. Ich möchte, dass wir das richtig verstehen. Wir sollen armen Menschen helfen. Wir sollen für die Armen einstehen. Und die Armen können nur durch die Reiche gesegnet werden, nicht durch die Arme. Die Armen werden nicht durch die Armen gesegnet. Deshalb, das Problem der Armen ist das Problem der Reichen. Die Lösung der Reichen. Wenn Gott die Reichen segnet und den Überfluss haben, dann kann man auch den Armen was geben. Und solange der Reiche nicht ein weiches Herz hat, solange der Reiche nicht gesegnet ist, kann er nichts geben. Dann knausert er, dann spart er, dann muss er Haushalt mit seinem Geld und wirtschaften und so weiter. Aber wenn er Überfluss hat, und eigentlich will Gott uns erretten und uns segnen, damit wir Überfluss haben und armen Menschen austeilen können. Egal was es ist. Gute Worte, viel Zeit verwenden können für sie und sie segnen. Das ist unser Auftrag. Deshalb ist es so wichtig, dass wir der Heiligung nachjagen. Und Heiligung ist so sein wie Gott. Und kannst du Gott vorstellen, der 3 Tage nicht weiß, was er zu essen soll, wo er wohnen sollte, wie es weitergehen sollte. Gott so in Panne und Pleite und Bankrott und Offenbarungseid. Aber so sehen viele Menschen Gott. Gott ist ein reicher Gott. Er sagt, mein ist Gold und Silber. Und wir sollten lernen, aus seiner Fülle zu leben. Ich werde darüber noch sprechen. Aber zuerst mal Psalm 34 noch. Psalm 34, das könnte ich natürlich alles lesen, aber ich werde es nur so überfliegen ein bisschen. So, Lob der göttlichen Gerechtigkeit. Ich will den Herrn preisen alle Zeit, Psalm 34, 1. Immer sein Lob in meinem Mund, also immer positiv sein. Ich will den Herrn alle Zeit preisen, immer Gott rühmen, immer Gutes erzählen, immer Gutes tun. Meine Seele rühme sich des Herrn. Die Armen sollen es hören und sich freuen. Also die Armen sollen es hören, wie du Gott lobst und preist. Danke für dieses Essen. Und du segnest das Essen und das brichst das Brot und gibst den Hungrigen dein Brot weiter. Die Armen sollen hören, wie du Gott lobst und preist. Die Armen sollen spüren, dass du gesegnet bist, dass es dir besser geht. Die Kranken sollen es hören, dass du Gesundheit hast. Ein Kranker kann niemand dienen und niemand groß helfen. Der braucht Selbstpflege, Versorgung und so weiter. Aber ein Gesunder, und deshalb ist es so wichtig, dass wir zuerst einmal wiederhergestellt werden zu dem, was Gott von uns wollte. Verherrlicht mit mir den Herrn. Lasst uns gemeinsam seinen Namen rühmen. Ich suchte den Herrn und er hat mich erhört. Er hat aus meinen Ängsten mich entrissen. Blickt auf zu ihm, so wird euer Gesicht leuchten und ihr braucht nicht zu erröten. Da ist ein Armer, er rief und der Herr erhörte ihn. Er half ihm aus allen seinen Nöten. Der Engel des Herrn umschirmt sie alle. Deshalb nächste Woche das Thema über die Engel. Die Engel umschirmen ihn, die ihn fürchten und ehren, und er befreit sie alle. Die Engel haben eine ganz besondere Funktion. Sie beschirmen einen. Hör mal, Engeldienste. Ihr müsst dabei sein, wenn ich nächste Woche über die Engel spreche. Engeldienste. Wenn die Engel bei dir sind, dann musst du dich nicht fürchten. Warum im esoterischen Raum die Engel so herumschwirren, ist, weil der Mensch in unserer Gesellschaft nach Geborgenheit sich sehnt, nach Schutz sich sehnt, nach Bewahrung sich sehnt. Alle Versicherungen taugen nichts und alle Sicherungen brennen durch. Deshalb braucht man etwas Übersinnliches. Und wir vom Evangelium her, vom Gott her, vom Glauben her, wir haben das Absolute. Amen. Wir haben das Absolute. Die Engel Gottes umschirmt sie alle, die Gott fürchten, und er befreit sie. Denk an Petrus, der aus dem Gefängnis rausgeholt wird. Gott holt uns aus unserem Gefängnis. Der Engel des Herrn geht voran und teilt das Meer. Der Engel des Herrn versorgt uns mit Manna. Der Engel des Herrn versorgt uns mit Wasser. Der Engel des Herrn vollbringt Wunder. Und wir brauchen diese gewaltigen Engeldienste. Deshalb, es geht uns blendend, wenn wir mit dem Herrn gehen. Also, ich bin jetzt eigentlich schon mittendrin in diesem Thema Gesetze des Wohlstandes und Wohlergehens. Also, wenn du Engel an deiner Seite hast, dann geht es dir gut. Kostet und seht. Vers 9. Wie gütig der Herr ist. Wohl dem, der sich zu ihm flüchtet. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen. Denn wer ihn fürchtet, leidet keinen Mangel. Soll ich euch nochmals vorlesen? Denn wer ihn fürchtet, leidet keinen Mangel. Das ist Gesetz Nummer 1. Wer ihn fürchtet, leidet keinen Mangel. Also, rahmt es ein. Wer ihn fürchtet, leidet keinen Mangel. Reiche müssen darben und hungern. Also Besitz, Sparbuch, Konto, Aktien ist nicht der Schlüssel. Oder viel Geld haben, das ist nicht der Schlüssel. Reichtum, wahre Reichtum ist viel, viel mehr als das. Reiche müssen darben und hungern. Wer aber den Herrn sucht, braucht kein Gut zu entbehren. Wer den Herrn sucht, braucht kein Gut zu entbehren. Dem fehlt gar nichts. Ist das nicht großartig? Wer den Herrn fürchtet, der kann im Slum leben und glücklich sein. Wer den Herrn fürchtet, kann ohne Hände und Füße leben und ist glücklich. Wer den Herrn fürchtet, der kann splitternackt sein im Gefängnis, im Kerker, im untersten Verlies sein und er ist glücklich. Dem fehlt gar nichts. Der sagt, mir ist wohl in dem Herrn. Weißt du, wahrer Reichtum fängt innen drin an. Wer den Herrn fürchtet, wer den Herrn fürchtet, leidet keinen Mangel. Und dann verstehe ich, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Erst dann werden wir den Herrn fürchten. Kommt, ihr Kinder, hört mir zu. Ich will euch in der Furcht des Herrn unterweisen. Gesetze des Wohlstandes und des Glücks und des Erfolgs, darüber will ich sprechen. Und wenn man die Wurzel des Mangels abtötet, ausreißt und vernichtet, das ist meine Botschaft heute Abend. Wer ist der Mensch, der das Leben liebt und gute Tage zu sehen wünscht? Gesetz Nummer 2 vielleicht. Du wirst eine ganze Menge heute an Inspiration bekommen. Es ist sehr wichtig, dass du die Predigt hörst. Und wem es zu lang wird, der kann nach Hause gehen. Aber ich möchte so viel wie möglich rüberbringen, um einfach zu motivieren, denn der Glaube kommt aus der Predigt. Und wie sollen sie glauben, wenn sie nicht gepredigt wird? Deshalb, ich finde, es ist notwendig, das Wort Gottes, dass es gelehrt wird und dass es zu Hause dann umgesetzt wird. So, kommt her und hört mir zu. Ich will euch die Furcht des Herrn unterweisen. Und jetzt, wie und wann habe ich Erfolg? Oder wann habe ich Glück? Wer ist der Mensch, der das Leben liebt und gute Tage zu sehen wünscht? Ich bin einer. Also, ich möchte gute Tage sehen. Ich möchte glücklich sein. Ich möchte erfolgreich sein. Ich möchte mich wohlfühlen, und zwar auf allen Bereichen. Emotionell, geistig, physisch, psychisch, auf jeder Ebene. Ich will mich wohlfühlen und mir soll es wohlgehen. Ich sehne mich danach, das ist mein Ziel und ich möchte nichts anderes als das. Und dazu bin ich geschaffen, das ist meine Vorherbestimmung, das liegt in mir drin, das ist normal. Das ist das Normalste von allem. Es wäre nicht normal, wenn ich leiden wollte und Leiden suchen würde und so weiter. Das ist nicht, was ich suche. Das kriege ich bei Haus geliefert, ohne bestellt zu haben. Das ist normal. Aber ich suche das nicht. Ich provoziere das nicht. Und ich lasse den Riesen schlafen. Solange er schläft, lasse ich ihn schnarchen und bewege mich nicht und mache mich nicht groß bemerkbar. Jetzt, wer ist der Mensch? Ich bin's. Du bist es. Bewahre deine Zunge vor Bösem. Bewahre deine Zunge vor Bösem. Wohlstand hast du, wenn du Gutes redest. Positiv redest. Bewahre deine Zunge vor Bösen und deine Lippen vor falscher Rede. Eigentlich, das wäre schon genug heute Abend. Wenn du das begriffen hast, hast du unheimlich viel gelernt für den Rest deines Lebens. Bewahre deine Zunge vor Bösem. Rede nichts Negatives gegen irgendeinen Menschen. Rede nichts Negatives über dich selbst. Du sollst kein Falschzeugnis reden, heißt es in der Heiligen Schrift. Kein Falschzeugnis reden. Und wie oft reden wir Falschzeugnis? Soll ich euch sagen, was ich so Land auf Land ab höre von Christen? Ich habe Bauchschmerzen, ich habe Herzschmerzen, ich habe Kopfschmerzen, ich habe Handschmerzen, ich habe Rückenschmerzen, ich habe dies, ich habe das, ich habe dies und so weiter. Und ich bin das und ich bin das und mich mag niemand und so weiter. Weißt du, in der Heiligen Schrift heißt es, du sollst den Namen deines Gottes nicht missbrauchen. Steht in der Bibel. Du sollst den Namen deines Gottes nicht missbrauchen. Und an keinem Gebot wird so viel, oder an keiner dieser beiden Gebote wird so gesündigt, wie an diesem Gebot. Du sollst den Namen deines Herrn nicht missbrauchen und du sollst kein falsches Zeugnis reden. Da wird so viel gesündigt an diesen Geboten. Böses, das ist Böses. Reden. Gott sagt, ich bin. Und wenn du sagst, ich bin, oder wenn du das Wort ich nimmst, ich, das ist Christus in uns, Gott in uns, Reich Gottes in uns, das Reich Gottes ist inwendig in uns. Wenn ich sage, ich, egal was es ist, Deine Zunge bewahren. Versuch, deine Zunge zu züchtigen. Hau dir mal was aufs Maul. Das ist vielleicht nötig. Du brauchst das. Du sollst mal richtig mal aufs Maul hauen und dir selber eine Ohrfeige geben und sagen, Klappe halten jetzt. Stille sein. Wir sollten mal stille sein und nicht Negatives reden über andere, über die Gemeinde, über Gott, über die Gesellschaft, über die Politiker, über was sonst noch alles ist. Wir versündigen uns. Maul halten. Nicht nur aufs Maul schauen, Maul halten. Das ist lutherisch. Ja, Maul halten. Red nichts Negatives über deine Familie. Du rufst herbei. Wenn du Böses redest, sind Gebete zum Teufel. Segnen ist nichts anderes wie gutes Reden. Das ist Segnen. Glück wünschen, Weihnachtskarten verschicken. Deshalb geht es den Leuten Weihnachten so gut, weil sie Weihnachten Glück wünschen. Gesegnete Weihnachten. Aber du sollst nicht nur gesegnete Weihnachten den Leuten wünschen, sondern gesegneten Tag. Gesegnete Arbeit. Gesegnete Gesundheit. Gesegnetes Essen. Warum uns Deutschland so gut geht, vor allem bei vielen Christen so gut geht, weil uns ein bisschen so korpulent werden und zunehmen, ist, weil sie beim Tisch beten und haben und sagen, Herr, segne diese Speise. Wir segnen diese Speise. Und deshalb geht es uns eigentlich gut, weil wir am Tisch beten und Gottes Segen herbeiwünschen. Aber wir sollten nicht nur am Tisch beten, sondern wir sollen Gottes Segen für alle möglichen Bereiche geben. Unsere Worte sind wie Magneten. Wir rufen sie herbei. Falsch Zeugnis reden. Und du solltest nichts Negatives reden. Wenn du dein Erfolg, dein Glück, dein Segen fängt an, indem du deine Zunge vor Bösem und deine Lippen vor falscher Rede bewahrst. Wenn du nichts zu sagen hast, dann sag lieber gar nichts, bevor du etwas Falsches sagst, etwas Verkehrtes sagst, etwas Verdrehtes sagst, sag lieber gar nichts. Das ist gesegneter, als einfach irgendwo was zu schnattern. Ich habe Angst. Sag nur ein paar Mal, ich habe Angst und du hast den Teufel im Genick. Und sag, ich versage, ich schaffe es nicht, ich stehe nicht durch, ich weiß nicht, schaffe ich die Prüfung oder sowas. Rede nur ein bisschen, mach mal ein bisschen weiter und du wirst sehen, wie du dann auf der Nase liegst. Du produzierst deine Schwierigkeiten selbst, die kommen nicht vom Teufel, die kommen aus deinem Herzen. Wenn das Herz voll ist, das geht aus dem Mund heraus und was aus dem Mund herauskommt, verunreinigt den Menschen. Durch dein dummes Geplappere verunreinigst du dich selber. Dein Haus, deine Familie, dein Geschäft, deine Zukunft, deine Karriere, dein Leben insgesamt. Deshalb bewahre deine Lippen vor falscher Rede und deine Zunge vor bösen Worten. Jetzt noch, das ist okay, jetzt machen manche, aber jetzt geht es noch einen Schritt weiter. Hier ist eigentlich in diesem Psalm ist eigentlich das ganze Gesetz des Wohlstandes, des Glücks enthalten. Wir gehen noch ein Stück weiter. Meide das Böse und tue das Gute. Suche Frieden und jage ihm nach. Das ist wieder eine Predigt für sich selbst. Meide das Böse, tue das Gute, suche Frieden und jage dem Frieden nach. Also, das Böse meiden. Meide böse Menschen. Negative Menschen sind Gift für deinen gesunden Geist, auch wenn es nur 50% ist. Meide böse Menschen, meide ärgerliche Menschen, meide Menschen, die in gestörten Verhältnissen leben, denn wenn jemand krank ist, macht andere krank. Also die kränken mit Worte und Worte sind manchmal schlimmer als giftige Pfeile. Worte, meide böse Menschen, meide das Böse, meide böse Gesellschaften, meide alles negativ, was irgendwie negativ ist und tue das Gute. Und in der Bibel heißt das, Böse wird mit dem Guten überwunden. Also, der haut mir eine Ohrfeige, ich bete, oh, guck mal hier, da habe ich jetzt gerade mich parfümiert und gecremt und geölt, hau hier drauf, das klappt so richtig und klatscht so richtig schön. Provoziere mit Gutem, tu einfach Gutes. Du kannst es leisten, weil du ein Königskind bist, du bist Eigentum Gottes, du kannst es leisten, dir kann nämlich nichts passieren, im Gegenteil, für jedes, was die Leute negativ an dir ausüben, kriegst du eine Perle im Himmel. So erarbeitet man sich Perlen. So erarbeitet man sich Diamanten. So erarbeitet man sich Gold, indem man sich zur Verfügung stellt für bestimmte Dinge. Suche Frieden und jage ihm nach. Jetzt geht's weiter, Vers 16. Die Augen des Herrn blicken auf die Gerechten. Seine Ohren hören ihr Schreien. Das Antlitz des Herrn richtet sich gegen die Bösen, um ihr Andenken von der Erde zu tilgen. Soweit Gottes Wort, Psalm 34. Lasst uns noch beten und Gott um seinen Segen bitten für die Worte Gottes. Vater, ich danke dir, dass du uns heute Abend zeigst, dass die Gesetze und das Prinzip des Segens, des Wohlstandes, des Wohlergehens, Herr, du willst, dass deinen Kindern gut geht auf allen Ebenen, Herr. Und ich danke dir, dass du uns heute Abend den Weg zeigst jetzt. Du hast schon gezeigt, um was es geht, die Zunge in Zaum zu halten, das Böse meiden, Herr, das Gute tun, den Frieden suchen. Herr, da sind schon einige wichtige Punkte. Und Heiliger Geist, ich möchte dich bitten, lass uns mehr Wahrheiten, Prinzipien deines Wortes entdecken, wie wir ein wohlgeordnetes, glückliches Leben führen können in Jesus Christus. Heiliger Geist, übernimm diesen Gottesdienst und segne uns. Amen. Praise Gott. Halleluja. Psalm 67 zurück, wo ich gelesen habe, gesegnet ist die Nation, deren Gott der Herr ist. Wisst ihr, in den Ländern, wo es kaum Christen gibt, ist Armut und eine ganz niedrige Lebensqualität. Studiert mal Geschichte. Schaut euch diese Länder an. Wo es wenig Christen, wo es wenig Gläubige gibt, ist die Lebensqualität sehr, sehr niedrig. Wo Buddhisten, Hindus, heidnische Religionen sind, Moslem, Kommunismus, ganz besonders Atheismus, also das ist perfekt eigentlich. Das sind die ärmsten Länder. Sind heute arm, materiell, buchstäblich arm. Ich sage euch eine Tatsache, 2/3 des Weltbesitzes gehört Christen. 2/3 des Weltbesitzes. Wir schimpfen auf die Amerikaner, lassen wir mal die Amerikaner mal. Wir schimpfen auf die Amerikaner, aber 2/3 oder die westliche Welt, 2/3 des Weltbesitzes, gehört Christen, davon 1/6 Evangelikalen. So hart wie das klingt, aber das ist die Tatsache. Warum? Weißt du warum? Die Amerikaner schreiben sogar, die Amerikaner segnen ihre Nation, God bless America. Auf ihre Dollarnoten schreiben sie, God bless America. Sogar aufs Geld schreiben sie, God bless America. Wo sind die Deutschen, wo sagen, God bless Germany? Darf man nicht, nationalistisch und so weiter. Aber wo ist das? God bless. Gott segne meine Familie. Von nichts kommt nichts, meine Lieben. Deshalb das Prinzip des Wohlergehens und des Segnens. Die meisten Deutsche schämen sich. Sie schämen sich, den Alltag zu segnen. God bless Amerika. Wir regen uns auf, wenn ich so die Nachrichtensprecher höre und sagen, ja, guck mal, God bless Amerika, typisch amerikanisch. Aber das ist nicht typisch amerikanisch. Es gibt keinen amerikanischen oder asiatischen oder deutschen oder katholischen oder evangelischen Glauben. Gott segne Israel. Steht nicht in der Bibel? Gott segne Israel. Wünschet Jerusalem Gutes. Tröstet mein Volk. Das sind Prinzipien der Bibel. Und das ist für die Juden geschrieben. Tröstet mein, oder gesegnet sei Israel oder gesegnet sei die Frucht deines Leibes. Also wir segnen das im Voraus irgendwie. Wir sprechen den Segen Gottes aus. Und wir schämen uns, unser eigenes Volk zu segnen. Die meisten schämen sich sogar, ihre eigene Familie zu segnen. Geschweige denn das Volk, die Stadt, die Nation. Wir sollten anfangen im Kleinen. Du möchtest gesegnet werden finanziell. Heilung des Portemonnaies. Das ist auch ein Teil der Botschaft, die ich heute Abend ankündige. Es ist nicht verkehrt. Schreib auf deine 100-Mark-Schein, God bless Germany. Du hast nur noch ein paar Monate sowieso, das Geld wird eingezogen. Ist ja, aber noch ein paar Monate, schreib auf deinen 100-Mark-Schein, God bless Germany. Deshalb wird das Geld nicht entwertet deswegen. Vielleicht kriegt es jemand in die Hände. Vielleicht kriegt es irgendjemand in die Hände. Und nachher, wenn Euro kommt, ist sowieso sehr viel Falschgeld wird da drunter sein. Glaub mir das. Und wir werden uns noch wundern, wie viel Falschgeld doch da drunter ist. Und wird vielleicht ein oder andere sogar noch Falschgeld in der Hand haben und sich und erstaunt sein, was passiert ist. God bless Europe. Ja. Lass uns weitersehen. Unsere Nation muss wieder gesegnet werden. In der Bibel heißt es, gesegnet ist die Nation, deren Gott der Herr ist. Psalm 67. Gesegnet. Und wir segnen nicht. Viele sind mit der Armut, mit Mangel belegt, weil ihre Seele so arm ist, ihre Kultur so arm ist. Sie haben sich von Gott entfremdet. Das ist das große Problem. Fürchtet den Herrn. Der Herr ist nicht mehr der Herr für sie. Irgendjemand ist so ein Herrgott. Wischiwaschi-Gott. Allah, Buddha, Mohammed, Jesus, Heiliger Geist. Die wissen gar nicht mehr, wer Gott wirklich ist. Die haben keine Vorstellung mehr von dem dreimal heiligen Gott. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Ehrfurcht vor Gott, das ist das Geheimnis des Segens. Habe ich ja gelesen. Fürchte den Herrn. Fürchte den Herrn. Und dann werden die Ergebnisse offenbar werden. Israel verarmte, wurde zur Wüste, als der Tempel zerstört wurde, als sie vertrieben wurden aus dem Land, dann begann die große Trübsalzeit. Israel verarmte, als sie keinen Altar mehr hatte. Und immer wenn Israel keinen Altar hatte, gab es Probleme, großes Geschrei. In Ägypten hatten sie keinen Altar, gerieten sie sogar, obwohl sie so wunderbar angefangen haben, endeten sie in der Sklaverei. Und ich sage dir, wenn du nicht aufpasst, wenn du kein Altar in deinem Leben hast, wenn der Fernseher dein Altar ist, oder das Radio, oder CD-Player, oder was weiß ich sonst noch, ich weiß nicht, vor was du dich hinsetzt und was du anbetest, so was dein Altar ist, wenn du kein Altar hast, nach kurzer Zeit mögen die Dinge noch so gut und so vollkommen und so rein sein, und das Land, das beste Stück auf Erden, das hat Jakob und Israel bekommen, als sie nach Ägypten gezogen ist. Und was ist aus diesem schönen, gesegneten Stück Erde geworden? Sie sind zu Sklaven Ägyptens geworden, weil sie keinen Altar hatten, keinen Gottesdienst hatten, keine Anbetung hatten, keinen Lobpreis Gottes hatten, weil Gott für sie nichts bedeutet. Sie wussten nicht einmal, wie Gott heißt. Sogar ein Moses, ein gestandener Mann Gottes, der schon so viel mit Gott erlebt hat, als Gott ihm begegnet, sagte, wie heißt du bist, was soll ich den Israeliten sagen, wer hat mich geschickt, euch zu befreien? Ich heiße der Jahwe, ich bin der Seiende. Und Gott muss sich lang erklären, wer er wirklich ist. Es gab keine Gotteserkenntnis mehr nach so vielen Jahren in Israel. Und kein Wunder dann die Sklaverei. Der Teufel kann uns nur verknechten, uns versklaven, wenn wir Gott verloren haben. Die Dinge nehmen uns gefangen in Besitz, wenn wir Gott verloren haben. Und dann geht es abwärts mit uns. Dann sind Finanzen das erste Problem, was uns am meisten reinhaut. Finanzen. Und mit dem Geld steht und fällt alles. Da hört auch alles auf. Und da fängt auch alles an. Mit Geld. Finanzen ist das Problem Nummer eins. Dann kommt Gesundheit als zweites. Und als drittes kommt dann die Familie. So, wo es dann reinhaut. Wo es drunter und drüber geht. Wenn die Finanzen stimmen, dann kann man auch für die Gesundheit etwas tun. Denn die Armen, die gehen wirklich drauf. Denn die können sich nicht die gute Medizin leisten. Die können nicht gute Ärzte leisten. Die können gar nichts mehr. Die zahlen dann die Zeche. Die Armen. Und da gibt es Spannungen. In wie viele, wenn ich so Ehescheidungen anschaue und frage, was war die Ursache für eure Ehescheidung? Geld. War knapp. Man musste haushalten. Oder dann hat der Mann zu viel ausgegeben. Oder was das auch immer gewesen ist. Die Spannungen waren die Finanzen. Und die Ohnmacht kommt auch über die Finanzen. Wenn uns die Hände gebunden sind, wenn wir nichts tun können. Wir wissen, was getan werden kann. Wir wissen, wie es getan wird. Aber wir können es nicht tun, weil es einfach die Mittel fehlen. Und warum fehlen die Mittel? Weil der Segen Gottes ausgeblieben ist. Weil Gott seine Hand zurückgezogen hat und so weiter. Ein jüdisches Sprichwort sagt, man kann leichter einen Betrunkenen als einen Armen auf die Füße stellen. Du kannst einen Betrunkenen leichter auf die Füße stellen als einen Armen. Der Arme ist so mit seiner Armut befangen, der Arme denkt mehr ans Geld als der Reiche. Geh mal nach, frag den Armen. Der kennt alle Schliche, wie man ans Geld kommt und wie man Geld macht und so weiter. Und was man alles kaufen lassen kann und anschaffen kann und so weiter. Es ist leichter, einen Betrunkenen auf die Füße zu stellen als einen Armen. Vielleicht ist da eine Wahrheit in diesem jüdischen Satz. Aber die Bibel sagt, den Armen wird das Evangelium gepredigt. Halleluja. Und das Evangelium bringt die Leute wieder auf die Beine und hilft den Leuten. Und in der Nachfolge Jesu gab es keine Bettler. Es waren alles ehemalige Bettler, Ex-Bettler. Das waren gewiss welche. Und Petrus, der sogar nichts hatte, als er zum Gottesdienst ging, da sieht er diesen Bettler und dann sagt er, Gold und Silber habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Du siehst also, Wohlergehen ist nicht nur in D-Mark, Dollar oder Euro, oder Gold und Silber, sondern da ist noch viel mehr. Was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu, steh auf und gehe. Unser großes Problem ist, wir haben viel zu viel Geld. Der Papst hat viel zu viel Geld. Der sollte mal ein paar solche schöne Goldklumpen rausrücken. Ja, die haben zu viel Geld. Vatikan prangt nur und prunkt nur von all diesem Luxus. Das ist voll mit diesen Dingen. Der Papst kann sagen, Gold und Silber habe ich. Aber das, was Petrus hatte, habe ich nicht. Habe ich nicht. Das, was Petrus hatte, habe ich nicht. Petrus hatte das alles, was der Papst heute hat, nicht. Aber er hat Jesus gehabt. Im Namen Jesus steh auf und wandle. Wisst ihr, wahre Reichtum. Sogar der Schatten von Petrus wirkte Krankenheilungen. Der Schatten von Petrus. Und sogar der Schatten ist ein gesegneter Schatten. Dein Schatten sollte Heilung in deine Umgebung wirken. Wo dein Schatten hinfällt, sollten Menschen gesegnet werden. Menschen auf die Beine kommen. Menschen sollen geholfen werden. Menschen gestärkt werden. Menschen motiviert werden. Die kommen, oh, hier ist jemand anders. Man spricht im esoterischen Raum von Aura. Ja, weißt du, deine Aura reicht 3 Kilometer. Ja, gar nicht verkehrt. Christen haben eine gewaltige Aura. Die beten hier und in Moskau, in New York oder sonst wo, arbeitet Gott. Die reichen bis dorthin. Und wir sollten entdecken, was in uns wirklich drinsteckt. Gold und Silber haben wir nicht. Aber wir haben Einfluss, wir haben Autorität. Wir können anrufen und er antwortet uns. Wohlergehen ist etwas mehr als nur gute Gedanken zu haben und sich wünschen und träumen und sagen, das möchte ich, lieber Gott, und das und so weiter. Gott in seinen Alltag hineinzunehmen, in seine Situation hineinzunehmen, mit Gott zu leben, das ist, was das Evangelium bewirken möchte. Es ist schlimm, kein Geld zu haben, aber es ist noch schlimmer, keinen Gott zu haben. Man kann dir alles nehmen und du wirst irgendwie wieder auf die Beine kommen. Aber wenn man dir Gott abnimmt, wenn man Gott dir entreißt, wenn man dir den Glauben an Gott zerstört, wenn man dir den kindlichen Glauben zerstört, hat man dir die Lebensgrundlage, die Lebensbasis zerstört. Und auf das hat der Teufel abgesehen, von Anfang an, dass er die Lebensbasis zerstört, den Glauben, diesen kindlichen Glauben, aber lieber Vater, uns zu nehmen. Ohne Geld kann man leben, aber ohne Gott, ohne Gebet und ohne Glauben wirst du nicht überleben. Das kann ich dir schriftlich heute Abend geben. Grundsätze, Prinzipien des Wohlergehens. Fürchte Gott. Tue Gutes. Meide das Böse. Halt's Maul. Das ist Luther. So steht es in der Bibel. Halte deine Lippen in Zaun. Leg dir Zügel an. In der Bibel heißt es anders. In der Sprüche heißt es einmal anders. Stell Wächter vor deinem Mund. Stell Wächter vor deinem Mund. Lass deinen Mund bewachen. Lass deinen Mund bewachen. Verantwortung übernehmen für seine Worte. Ich weiß es nicht, habe ich das schon hier erzählt oder nicht? Jemand ist sehr früh Kenneth Hagin in seinem Buch schreibt es. Glaube ich, das habe ich irgendwo in einer Predigt dieser Tage einfließen lassen. Kenneth Hagin wird zu einem Krankenbesuch gerufen. Da liegt er. Junger Mann, eigentlich noch junger Mann, 39,5 Jahre alt, liegt im Sterben. Und dann holt der Bruder ihn, er soll für beten für diesen Bruder und soll gesund machen. Und so weiter. Und Kenneth Hagin fängt an zu beten und plötzlich sagt der Heilige Geist zum Kenneth Hagin, nein, es ist zwecklos hier zu beten. Da ist ein Wort, der hat sich an ein Wort gebunden und da ist ein Versprechen und dieses Versprechen kann nicht zurückgenommen werden. Und ich kann nicht beten, also Herr, gib ihm Frieden, lass ihn in Frieden heimgehen. Und er starb. Kenneth Hagin konnte nicht beten, konnte nicht heilen und konnte überhaupt nichts tun. Und dann ist der Bruder sehr erschreckt. Warum betet er nicht? Warum macht er den nicht gesund? Es ist ja ein junger Mann, er könnte ja noch lange leben mit 39,5 Jahren. Und dann kam es raus, als er 8 Jahre alt war. Jugendlicher Leichtsinn. Und dann haben sie irgendwo gespielt und dann hat er irgendwo gesagt, also ich werde sterben, bevor ich 40 bin. Ich werde sterben, bevor ich 40 bin. Und das hat sich immer festgehalten. Und dann hat er weiter erzählt, als er dann 16 war, also und so weiter. Ich werde sterben, bevor ich 40 bin. Und er starb, bevor er 40 war. Da war ein Gelübde. Und dieses Wort war nicht mehr möglich in diesem Krankheitszustand, wo er war, war es nicht mehr möglich zurückzunehmen. Ich werde sterben, bevor ich 40 bin. Du bist an dein Wort gebunden. Tod und Leben liegen auf der Zunge. Was du sagst, das wird geschehen. Was du nicht sagst, wird nicht geschehen. Aber sehr vieles, was wir reden, und Gott tut nichts, ohne zuerst, dass er durch seine Propheten spricht. Und unser ganzes Reden ist prophetisch, im positiven oder im negativen Sinn. Und deshalb ist es ganz arg wichtig, was ich hier gelesen habe, Maul halten, Zunge kontrollieren, in neuen Zungen sprechen, das, was der Heilige Geist gibt, auszusprechen. Und wir sollten nicht nur babbeln und quatschen und reden und sehr viel erzählen. So viele Leute sind Meister im Erzählen und sie wissen nicht, was sie sündigen. Wo viele Worte sind, geht's nicht ohne Sünde ab. Das ist diese Richtung. Wohlergehen. Du schaufelst dein eigenes Grab mit deinem Mundwerk. Deshalb ist es so wichtig, wir sind verbindlich und wir müssen zu unseren Worten stehen. Gott erwartet, dass wir zu unseren Worten stehen. Aufgrund deines Bekenntnisses wirst du getauft. Als Beispiel. Aufgrund deines Bekenntnisses. Und dein Bekenntnis ist es. Und wenn du sagst, ich werde sterben, bevor ich 40 bin, wirst du sterben, bevor ich 40 bin. Wenn du diesen Schmarrn glaubst und erzählst und verkündigst und predigst und vorbetest. Verantwortung für sein Leben übernehmen und sagen, Herr, wann gehe ich nach Hause? Wie gehe ich nach Hause? Gesegnetes Leben. Abraham war ein gesegneter Mann. Und mir ist Abraham so groß diese Tage geworden. Ich bin begeistert von diesem Vater des Glaubens. Abraham war gesegnet in allen Stücken. Und weißt du, Abraham hat sein Leben selber geordnet. Er hat seine Familie geordnet. Ich spreche auch nächstes Wochenende über die Rettung der Familie. Aber ich greife schon ein Stück weit hier voraus, damit du wirklich kommst und mir zuhörst, wie deine Familie gerettet wird. Aber deine Familie kann gerettet werden, wenn du Ordnung schaffst in deiner Familie. Abraham hat eine total verfahrene Familie gehabt. Ismael, Isaac und 8 andere Kinder. Oder 6 andere Kinder. Oder 8 von der Ketura hat er 8 Kinder gehabt. Also eine ganze Menge von Kindern. Und er hat alle die Erbgeschichten geordnet. Der hat den Ismael sein Erbteil gegeben. Der hat die Söhne der Ketura in den Osten geschickt. Versorgt. Und dann konnte mit 175 Jahren starb der gute Mann. Da war Ismael und Isaac waren vereint am Grab. Er hat sogar für seine Beerdigungsstätte gesorgt. Der hat alles nichts dem Zufall überlassen. Kinder Gottes überlassen ihr Leben nicht dem Zufall. In der Bibel heißt es, bestelle dein Haus. Ganz arg wichtig. Wird nicht gepredigt. Aber bestelle dein Haus, bring dein Leben in Ordnung. Übernimm Verantwortung. Die meisten Leute übernehmen gar keine Verantwortung für ihr Leben. Die denken, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Amen, Halleluja. Nein, nein, das ist Quatsch. Unsinn. Gott hat dir Verstand gegeben. Gott hat dir Willen gegeben. Gott hat dir Vernunft gegeben. Und du solltest dementsprechend handeln. Die Bibel spricht uns, spricht auch sehr viel vom Geld. Und heute Abend spreche ich ja über die Heilung des Portemonnaies. Portemonnaies, Heilung des Portemonnaies. Ist ein Stück dessen, also, aber es ist nicht das Wichtigste. Aber ein sehr wichtiger Teil, das in unseren Finanzen wohlgeht. Und Maleachi, berühmte Bibelstelle. Und Gott fordert sein Volk heraus. Einfach Maleachi 3, 6 bis 12. In diesen Versen fordert er heraus. Und sagt, Leute, prüft mich, ob ich nicht die Fenster des Himmels aufschließen kann. Eigentlich, wir brauchen einen übernatürlichen Segen in unserem Leben, damit es uns wohl geht. Ohne dem kommen wir nicht weiter. Natürlich, auf natürlicher Basis klappt es wahrscheinlich sowieso nicht. Wir haben zu wenig. Was ist das für so viele? Das ist unser großes Fiasko. Da siehst du so viele Möglichkeiten, so viele Nöte, so viele Bedürfnisse. Was ist das für so viele? Du kannst mit dem, was du besitzt, nichts für Gott tun. Oder sehr wenig. Das ist sehr knapp. Aber wenn der Herr es segnet, dann können 5 Brote 5000 Menschen speisen. Dann kann unheimlich viel durch wenig passieren. Und deshalb, wir brauchen einen übernatürlichen Segen, um überhaupt gesegnet zu sein. Auf natürlicher Ebene habe ich keine Hoffnung. Du kannst dich abrackern, abmühen. In der Bibel heißt, wo der Herr nicht das Haus baut, arbeiten alle umsonst oder dran bauen. Wo der Herr die Stadt nicht bewacht, wacht der Wächter umsonst. Da kannst du noch so ein wunderbares Abwehrschild von Raketen und Panzer und Armeen haben und Technik haben, bis drüber hinaus. Und dann klappt's doch nicht. Haben wir ja gesehen, was in New York passiert. Dann nützt die ganze Wache nicht, da nützt die ganze Securitas nicht und die ganzen Sicherheitsorgane nicht, gar nichts. Nicht einmal der Geheimdienst taugt etwas, wenn Gott nicht bewacht. Und deshalb der Segen Gottes, an dem Segen Gottes ist alles gelegen. Und deshalb, wie kriege ich den Segen Gottes? Und da ist Maleachi Kapitel 3, da wird über den Zehnten gesprochen. Gott geben, was Gott gehört. Hier hast du es, Herr. Das gebe ich dir zurück. Und dann gibt Gott all das, was uns gehört, was uns zusteht, was wir brauchen, um jetzt erfolgreich zu sein. In der Bibel, das ist das Merkwürdige. In der Bibel, vor allem im Neuen Testament, jeder neunte Vers spricht vom Geld. Jeder neunte Vers im Neuen Testament hat Geld als Thema. Und jedes vierte Gleichnis Jesu ist Geld. Jedes vierte Gleichnis Jesu behandelt das Thema Geld, Finanzen und Besitz. Und das ist ein wichtiges Thema, weil wir dafür leben und so weiter. Der Zehnte ist ein Zeichen meiner Abhängigkeit von Gott. Und damit fängt das Prinzip des Wohlergehens und des Segens in meinem Leben an, indem ich abhängig werde von Gott. Ich gebe sein Teil zurück. Er hat mich gesegnet, war gut zu mir und ich gebe jetzt ihm zurück. Zehnte ist ein Geheimnis und nur Eingeweihte versteht es. Deshalb, wenn du das nicht verstehst, lass es wie beim Fischessen die Gräten liegen. Das ist ein Fremdwort für dich. Es gibt 98% der Leute verstehen nicht, nur 2% verstehen, sind Wissende. Die anderen sind alles Unwissende, weltweit. So in allen Dingen. Das gilt für alle Bereiche. Gilt auch im Geistlichen. Nur eine ganz kleine Minderheit weiß um das Geheimnis des Zehntengebens. Nicht alle. Aber die, die es entdecken, egal ob du Christ bist oder kein Christ bist, wird gesegnet. Rockefeller wäre nicht Rockefeller, wenn er nicht, er war sehr arm, Vater starb sehr früh und er hat früh gelernt, den Zehnten zu geben, Vater Rockefeller, und hat die Familie versorgen müssen. Und weil er regelmäßig treu den Zehnten gab und irgendwo zündet es dann irgendwo, er war arm. Die haben nicht viel gehabt, die waren nicht so reich, wie wir sie heute kennen. Es waren arme Leute, aber Einwanderer in den USA, aber Gott hat sie, indem der Junge anfing, Zehnten zu geben, der war der Älteste, hat die Familie versorgt und Gott hat die Familie hochgebracht. Und schau die Geschichte nach Mr. 10%. Es gibt das sogar in der Welt draußen, bei Nichtchristen, Mr. 10%, die den Zehnten zahlen, Geschäftsleute, und die haben das Geheimnis des Segens entdeckt. 10% für humanitäre Zwecke geben sie oder für gute Zwecke, für kirchliche Zwecke geben. Aber Gott segnet, indem wir ein Stück unseres Vermögens zurückgeben. Vermehrung ist eigentlich Gottes Plan, Gottes Wille für unser Leben. Das ist Wohlergehen. Vermehrung. Gott will unser Geld, das wir haben, vermehren. Und in Römer 11, 16 heißt es einmal, wenn die Erstlingsgabe, wenn wir sie Gott gebracht haben, wenn wir das Erstlingsopfer dem Herrn gebracht haben, dann ist die gesamte Ernte gesegnet. Und deshalb die erste Gabe, der erste Segen, wenn es Gott gebracht ist, dann ist die ganze Arbeit des ganzen Jahres gesegnet. Ist das nicht großartig? Die ganze Arbeit, die ganze Mühe gesegnet. Wohlergehen, von nichts kommt nichts. Kannst noch so viel beten. Die Bibel sagt, lass uns Täter des Wortes werden. Nicht nur Hörer und nicht nur Wiederkäuer, die einfach im Gebet das einfach nochmals durchkauen und so weiter. Aber gerade durch den Zehnten will Gott demonstrieren, das Gesetz der Gnade, das Gesetz der Fülle. Und wenn jemand sagt, der Zehnte ist alttestamentlich, vergiss, das ist Unsinn. Hebräer Kapitel 7, Vers 4 im Neuen Testament, das ist fast am Ende des Neuen Testaments, Hebräer Kapitel 7, Vers 4, da heißt es, schaut aber, wie groß ist der, dem auch Abraham den Zehnten gibt. Also wird diese Stelle wiederholt, über welches Selig ist da die Rede. Schaut aber, wie groß ist der, dem Abraham sogar den Zehnten gibt. Das ist das Gesetz der Fülle. Ein Kennzeichen des Himmels ist Fülle. Und wir sollten der Fülle leben und wir sollten diese Fülle freisetzen. Ich kann mir nicht leisten, Zehnten zu geben. Wer kann das leisten? Ich auch nicht. Niemand kann sich leisten. Wir können uns nicht leisten, Gott zu dienen. Der Teufel wird uns nicht erlauben. Aber wir tun es trotzdem. Wir transferieren unser Geld ins Reich Gottes, in den Himmel. Und wir sammeln Schätze, die im Himmel sind. Und von dort wird es multipliziert und vermehrt und so weiter. Gottes Segen ist uns verheißen. Und Gott will uns segnen, wenn wir sein Wort tun, sein Willen tun. Du kannst natürlich über die Befehle Gottes diskutieren. Aber es ist ein Befehl. Und darüber ganz viel reden. Befehle werden getan und nicht zerredet. Befehle werden getan, Gottes Befehle werden getan und nicht zerredet. Jesaja Kapitel 1, Vers 19. Wollt ihr mir gehorchen, sagt Gott, wollt ihr mir gehorchen, so sollt ihr des Landes gut genießen. Wollt ihr mir gehorchen, sagt er, so sollt ihr des Landes gut genießen. Die meisten Leute können das Landes gut gar nicht genießen. Nicht einmal Kartoffeln können sie genießen. Die können nichts genießen. Die können sich nicht erfreuen, weil es unter ihren Händen zerrinnt, noch während sie essen. Aber der Herr sagt, prüft mich darin und ich will den Rost fernhalten, ich will die Motten fernhalten, ich will das Ungeziefer fernhalten. Du könntest dir manches Ungeziefermittel sparen, Geld für Ungeziefer sparen und Unkrautvernichter und so weiter sparen. Wenn du wirklich in Gott wärst, wenn du Gott dienen würdest, wollt ihr mir gehorchen, so sollt ihr das Landesgut genießen. Also, dass es Wohlergehen. Oder Psalm 34, ich habe das gelesen, Vers 11. Die den Herrn suchen, haben keinen Mangel an irgendeinem Gut. Keinen Mangel an irgendeinem Gut. Die Hölle ist ein schwarzes Loch. Die frisst und saugt alles auf, was es nur gibt. Das ist die Hölle. Aber der Himmel will uns geben und Gott hat einen Fahrplan. Sein Wort hat einen Fahrplan, wie wir gesegnet werden. Joel Kapitel 2, Vers 19. Siehe, ich will euch Getreide, Most und Öl die Fülle geben, dass ihr daran genug habt. Und er sagt, mir reicht, ich habe genug, jetzt komm, hol, was nimmst. Wir können austeilen plötzlich. Gott sagt, siehe, ich will Öl und Getreide und Most die Fülle geben, dass ihr genug habt. Joel 2, 19. Jesus hat so viele Bettler geheilt, damit sie mit ihrer Bettelei aufhören. Und damit sie geben können, dienen können und so weiter. Und hat sie befreit von der Armut. Und wir müssen aus dem Armutsland rauskommen. Wir müssen diese Armutsgrenze verlassen. Es ist ein neuer Armutsbericht der Bundesregierung vorgelegt worden. Armutsbericht. Armut in unserem Volk. Wisst ihr, wir haben in dieser Gemeinde hier erlebt, wie Gott Menschen segnet. Und wir haben festgestellt, Menschen, die den Zehnten zahlen, dass sie auch Arbeit bekommen und nicht mehr arbeitslos sind. Wir haben eine ganze Menge Arbeitslose unter uns gehabt. Aber Gott hat Gnade geschenkt, dass sie Arbeit bekommen, dass sie nicht mehr vom Sozialamt leben müssen, sondern dass Gott sie versorgt, weil sie Gott treu waren, ist Gott auch treu zu ihnen. Sie geht natürlich nicht von heute auf morgen. Wir müssen einen Kampf des Glaubens kämpfen. Aber wir haben Vorteile, weil Gott auf unserer Seite ist, Gott uns hilft und Gott uns motiviert. Jesus ging umher und hat wohlgetan. Apostelgeschichte 10, 37. Wohlgetan hat er. Das ist gutes Leben. Er hat gutes Leben gebracht, den Armen Brot gegeben, den Kranken Gesundheit gegeben, den Schwachen Stärke gegeben, den Müden hat er Kraft gegeben, also Wohlergehen. Es ist sehr wichtig, dass du weißt, was dir zusteht vom Wort Gottes her. Wie steht Gottes Kindschaft zu, Sündenvergebung zu, das ist ein Teil. Aber die steht auch, stehen die Gaben des Heiligen Geistes zu, die steht Weisheit zu, die steht Segen zu. Das sind Dinge, die dir zustehen und das musst du jetzt entdecken und in deinem Leben anwenden. Ein großes Geheimnis des Segens ist, damit wir Segen wirklich auch entwickeln können. Der Segen muss entwickelt werden. Wohlbefinden muss entwickelt werden. Wohlstand muss entwickelt werden. All das, was Gott uns geschenkt hat, das liegt in uns drin wie in einem Samenkorn. Das muss jetzt wachsen, ausbrechen und muss Frucht tragen. In einem Psalm heißt es einmal, Herr, du segnest all das, was aufsprießt. Ganz interessant. Du segnest alles, was aufsprießt. Gott segnet kein Drum Eisen oder Holz, segnet er nicht. Was aufsprießt, wo irgendwo Hoffnung ist, wo irgendwo nur ein ganz kleiner Hoffnungsschimmer ist, was aufsprießt, das segnet er. Du segnest all das, was aufsprießt, wo irgendwo ein Anzeichen der Hoffnung ist. Nur beim Zehnten, ich gebe meinen Zehnten und da ist Hoffnung, Gott wird mein Geld segnen. Weißt du, es ist so wie Bestechung. Geld ist, der Zehnte ist für mich so wie Bestechung ein Stück weit. Ich gebe Gott, damit ich was kriege. Und ich tue das treu und so weiter, wo er sagt, dann prüft mich und ich will die Fenster des Himmels aufschließen. Wir geben. Und dann kannst du eines Tages sagen, Gott, ich war treu in meinem Zehnten und jetzt erwarte ich ein Wunder in meinem Alltag. Erwarte ich Wunder in meinem Leben, in meiner Situation. Ich erwarte, dass du mir hilfst. Heute Abend ist sehr wichtig für diese Pflanze. Du segnest all das, was aufsprießt. Ist so wichtig, dass ich bleibe. Jesus sagt, bleibet in mir, dann werdet ihr viel Frucht bringen und eure Frucht wird bleiben. dieses Bleiben in Christus, Bleiben in Gott. Viele Menschen können nicht fruchtbar sein, selbst wenn sie noch 10-mal möchten fruchtbar werden, können es nicht, können keine Resultate bringen, weil sie so unbeständig sind. Unbeständigkeit ist ein Fluch. Der Gerechte, der soll im Lande bleiben und sich ernähren im Lande. Jemand hat einmal gesagt, 3-mal umgezogen ist wie 1-mal abgebrannt. Überleg einmal, wie oft bist du schon umgezogen in deinem Leben? 3-mal umgezogen ist wie 1-mal abgebrannt. Wenn du 6-mal umgezogen bist, bist du 2-mal abgebrannt. 9-mal umgezogen, bist du 3-mal abgebrannt. Und jeder Umzug kostet Arbeit, Kraft und Energie. Auch geistlich, jetzt angewendet auf das geistliche, Leben, das mein persönliches Leben. Wir ziehen zu viel um in unserem Leben. Wir sind zu unbeständig. In der Gemeinde, bei der Sache und so weiter. Wir bleiben nicht an einer Sache. Und deshalb kann sich die Sache, die Gott in unser Leben hineingelegt hat, gar nicht so richtig entwickeln und entfalten. Wir sind selber schuld, dass es sich nicht so entwickelt. Und was will der Teufel? Der Teufel will entwurzeln. Die Kinder, die so viel umgezogen sind und die Schulen so oft gewechselt haben. Nur als Beispiel. Kinder, die in 8 Jahren 9-mal die Schule gewechselt haben. Muss ich über diese Kinder nicht wundern. Die haben viele Probleme. Die ein Kind, das normalerweise in der Schule geblieben wäre, von der 1. Klasse bis zur 8. Klasse, ich spreche das jetzt mal so, damit wir das Bild verstehen, diese Kinder sind ganz anders, auch in ihrer Entwicklung. Das wird jeder Pädagoge bestätigen können. Kinder, die ständig Eltern wechseln, Häuser wechseln, Familien wechseln und so weiter, die sind kontaktarm. Die haben so viele Schwierigkeiten, psychische Schwierigkeiten, physische Schwierigkeiten und andere Schwierigkeiten noch dazu. So, deshalb ist es so wichtig, geistlich, Wohlergehen. Ich brauche eine Familie, ich brauche ein Zuhause, ich brauche eine Gemeinschaft, ich brauche einen Kreis von netten, lieben Leuten. Ich brauche eine Stätte, eine Oase, eine Zufluchtsstätte. Ich brauche diese Dinge. Ohne der kann ich nicht existieren. Bleiben. Ja, ich bleibe in Christus, ich bleibe bei Jesus. Und so weiter. Aber weißt du, bleibst du auch wirklich an dem Platz. Wenn du einen Baum nimmst, einen Baum, den man ständig verpflanzt, dieser Baum wird nie richtige Frucht bringen, wenn er überhaupt Frucht bringt. Ein Christ, der ständig verpflanzt wurde, der wird nie fruchtbar werden. Das gebe ich schriftlich. Braucht keine große Offenbarung, keine große Erkenntnis und keine große Erleuchtung. Ein Christ, der nicht bleibt, deshalb hat Jesus gesagt, bleibet. Der Gerechte, bleibe im Lande und nähre dich redlich. Nicht ständig umziehen. Und egal, wo du hingehst, du findest dich überall selbst. Ich kenne Leute, die sind den bösen Nachbarn weggelaufen, die waren kaum woanders, da waren 2 böse Nachbarn gleich. Und dann sind sie noch was umgezogen, dann haben sie 3 böse Nachbarn gehabt. Problem liegt ganz woanders, das Problem liegt nicht bei den bösen Nachbarn, das Problem liegt bei dir. Und wenn du bei dir das Problem gelöst hast, hast du auch das Problem bei den bösen Nachbarn gelöst. Ständig bleiben. Der Psalm 1, da heißt es, der Baum gepflanzt am Wasser und er bleibt und bringt seine Frucht zu seiner Zeit, seine Blätter verwelken nicht und so weiter. Der Psalm 1, der Gottlose dagegen, der wird zerstreut. Und die Menschen, die nur von Zerstreuung leben, schau diese Menschen an, die nur von der Zerstreuung leben. Sie sind zerstreut, die sind unbrauchbar für das Leben. Deshalb auch Wohlergehen hängt etwas mit geistlicher Stabilität, Standhaftigkeit. Eine Firma, die ständig ihre Adresse wechselt. Am Schluss weißt du nicht mehr, wer ist das jetzt? Oder der Name, das Image wechselt. Coca-Cola bleibt Coca-Cola. Ob es gut ist oder schlecht ist, das ist dahingestellt. Aber ich meine nur, so Image, das prägt sich ein. Bleiben. Wir sollen das Geheimnis des Segens entdecken. Das Gesetz des Wohlergehens. Unser Leben ist ein Spiegelbild des Inneren, was innen drin ist. Wenn wir innen drin nicht verwurzelt sind in Gott, keine Bleibe, kein Zuhause gefunden haben, keinen Platz, diesen Platz, wo wir uns erbauen können, wo wir andere ermutigen, wo andere uns ermutigen, dieses ist so wichtig, im Bau Gottes einen Platz finden. Ich denke, nach der Bekehrung ist die wichtigste Frage für dich und mich, für uns alle. Herr, wer bist du? Die nächste große Frage, die jeder Christ sich stellen muss, wenn er ein guter Christ sein will. Herr, was willst du? Herr, was willst du? Und Herr, wo willst du mich haben? Und dann bleiben. Ich habe Leute kennengelernt hier in Berlin im Laufe der Jahre, die waren schon 3-mal Mitglied hier bei mir. Wieder irgendwas nicht gefallen, waren sie fort, haben sie alle Gemeinden abgeklappert, dann kamen sie wieder in ihrem Turnus wieder bei mir vorbei, so wie der Halleische Komet. Und wieder leuchten auf. Oh, Halleluja. Ich kann was schriftlich, ich weiß und ich kenne meine Pappenheimer. Die gehen wieder. Und dann kommen sie wieder nach 175 Jahren. Nein, der Hallische Komet kommt alle 70 Jahre, glaube ich. Oder 80 Jahre. Und dann kommen sie wieder und strahlen und sollen alle wieder nach der Pfeife tanzen. Ja. Aber weißt du, was wir brauchen? Wie die Sonne. Die Gott lieben werden sein wie die Sonne. Regelmäßig, kannst sogar deinen Wecker stellen danach. Die gehen auf, pünktlich, zuverlässig, exakt, stark. Die Gott lieben werden sein wie die Sonne. Das Gesetz des Wohlergehens. Ich möchte Josef noch als Beispiel nehmen. Wie geht, denn ich möchte, dass du gesegnet wirst und deshalb, ich möchte auch alles mit hineinnehmen und dass du es verstehst und abrunden. Wohlstand beginnt im Geist, hier, im Denken, im Glauben, im Gebet. Da beginnt Wohlstand. Auf den Knien beginnt der Wohlstand. Nicht in der knochenharten Arbeit, auf den Knien. Herr, öffne mir die Augen, sagt ein Prophet, ein Mann Gottes, dass ich sehen kann. Und Herr, zeig ihm, dass bei uns mehr sind als derer, die in der Welt sind. Und das geht nicht. Oh, der Prophet hat geweissagt in Samaria, morgen um die Zeit kostet ein Brötchen 2 Pfennig. Umgerechnet. Glaube ich nicht. Selbst wenn der Herrgott die Fenster aufmacht am Himmel, kannst nicht glauben. Doch, sagt der Prophet, du wirst sehen und nicht essen. Und dann passiert diese Sache, dass die Assyrer abhauen, weil Gott durchs Lager gegangen ist und sie was gehört haben und sind abgehauen. 4 Aussätzige finden alles perfekt, warm noch auf dem Grill und alles. Leute aus Samaria rennen raus und der Prophet, der die Stadt, oder der Soldat, der die Stadt bewachen sollte, der wird überrannt, weil alle Hunger haben und alle das wollen. Und er sieht mit seinen eigenen Augen und isst nicht. Gott kann Dinge tun. Und kann sogar, Gott kann Aussätzige benutzen, um wieder Wohlstand in ein Volk hineinzubringen. Gott kann es. Wir müssen Gott etwas zutrauen. Gott kann es. Aber jetzt noch ganz schnell zum Josef. Josef, weißt du, armer Junge, 17 Jahre alt, verkauft von seinen Brüdern, kennt jetzt seine Geschichte, wiederhole sie nicht groß. Ich will nur für die, die die Bibel nicht lesen, nur ganz kurz repetieren. Und Josef muss viele Prüfungen in seinem Leben durchmachen. Viele Prüfungen. Weißt du, wenn du Wohlstand und Segen haben willst, dir bleibt nichts erspart. Amen. Ich sage eine Wahrheit. Dem Gesegneten bleibt nichts erspart. Nichts, absolut nichts. Gar nichts. Wenn du gesegnet werden willst, wenn du dich auf den Segen einlässt, dann lässt du dich zuerst einmal auf eine ganze Menge von Problemen ein. Du lässt dich auf ein Abenteuer ein, wo du das Ende nicht absehen kannst. Aber Gott weiß es, weil du dich auf Gott einlässt. Und Segen fängt mit Gott an. Josef ließ sich auf sein Abenteuer ein, auf seine Träume und Visionen. Segen fängt im Geist an, in den Träumen und Visionen. Wenn du dich träumst, du rennst übers Wasser, dann hast du Haufen Probleme. Gut, da brauchst Gebet, solltest dich hier vorne hinknien. Denn, und so wie ein Mensch träumt, so lebt er. Wie seine Träume sind. Deshalb werde ich irgendwann die nächste Zeit auch über die Träume noch sprechen. Denn da habe ich nicht genug gesagt. Und es ist arg wichtig. Wie ein Mensch träumt, so lebt er. Und Josef, wie hat Josef geträumt? Königlich. Ich bin König. Vater, Mutter, bücken sich alle vor ihm. Bruder, Schwester, bücken sich alle vor ihm. Dann haben die Brüder gesagt, du spinnst, bist verrückt. Vater ist sogar traurig geworden, als er hörte, dass sogar Sonne und Mond sich vor ihm verneigten. Muss vorstellen, hat geträumt, Sonne, Mond und Sterne bücken sich vor ihm. Überleg einmal, was für ein Wahnsinn. Erst dann, wenn du solche Wahnsinnsträume hast, bist du auf der richtigen Seite. Solange du noch nicht geträumt hast, dass Sonne, Mond und Sterne sich vor dir bücken, wenn du noch nicht gelernt hast, Sonne anzuhalten, hast du noch nicht begriffen, wie das Ding funktioniert. Bist noch nicht ein Eingeweihter. Und nur, ich habe gesagt, nur Gott. Nur ganz wenige, nur 2% Wissende und alle anderen sind unwissend. Die glauben, die freuen sich und so wie beim Fußballspiel, 11 kämpfen. Und dann, wir haben es gesiegt. Tor. Nein. Sei zu diesen, bei diesen Akteuren. Josef hier hat einen schweren Weg gehabt, aber Gott hat mit ihm einen Plan gehabt in seinem Leben. Und wenn du dir dessen bewusst bist, nicht nur, dass du Träume hast, sondern Gott hat einen Plan in meinem Leben. Und jetzt beginnt sich dieser Plan zu realisieren. Wohlstand ist eine Realisierung der Träume, der inneren Vorgänge, des inneren Glaubens. Es wird kommen. Und dann sitzt du im Gefängnis oder als Sklave. Es wird kommen. Was Gott verheißen hat, wird kommen. Aber wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Herr, du bist doch ein Lügner. Herr, du versprichst und hältst nichts. Er sitzt da und dann kommt der Teufel, hast recht geantwortet. Josef, du bist schon richtig. Gott hat dich vergessen. Der Bäcker hat dich vergessen, der Mundschenk hat dich vergessen. Dich haben alle vergessen. Du hast ihnen gedient, du hast Gutes getan. Sie haben dich alle vergessen. Vater und Mutter hat dich vergessen. Nein, Josef blieb an Gott fest. Und der Herr war mit Josef, heißt es. Ob Josef immer mit ihm gewesen ist, ist dahingestellt. Ich weiß es nicht, ob er immer mit dem Herrn gewesen ist. Aber der Herr war mit Josef. Das Geheimnis des Segens ist, dass Gott mit dir ist. Und dann ist es egal, ob die Menschen mit dir sind. Dann ist es egal, ob Vater, Mutter, Bruder, Schwester, ob Bäcker oder Mundschenk mit dir ist. Ob Pharao mit dir ist oder Potiphar mit dir ist. Egal, wer da jetzt in deiner Umgebung ist, spielt keine Rolle. Wichtig ist, dass der Herr mit dir ist. Der Herr war mit Josef. Das ist das Geheimnis des Wohlstands. Am Segen Gottes ist alles gelegen. Der Herr war mit Josef. Es ist wie ein roter Faden, geht durch seine Lebensgeschichte. Und dann sitzt er auf dem Pharaonenthron. Zweite nach Pharao. Mächtiger Mann, Kanzler. Also eigentlich macht alle Regierungsgeschäfte im Lande. Aber bis es soweit war, hat er so viel Tiefen durchgemacht. Und dann macht er so Bilderbuchkarriere. Und weißt du, Wohlstand und so weiter. Zuerst einmal ist es im Traum. Du träumst. Dann verträumst du alles. Dann werden die Träume, die lösen sich auf in Luft. Wird nichts. Nichts, 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 nichts. Gar nichts. Und dann plötzlich kommt die Stunde Gottes, kommt die Stunde der Berufung. Nachdem du nichts mehr zu träumen mehr hattest, also ausgeträumt hattest, unten im Gefängnis, plötzlich klopft Josef. Du hast Arbeit jetzt, jetzt kriegst du Arbeit. Pharao hat einen Traum gehabt, 7 fetten Kühe und 7 magere Kühe. Da hat er einen furchtbaren Traum gehabt, hat er keine Erklärung. Und dann wird Josef ganz konkret, Wohlstand, er träumt nicht nur, sondern der zum Wohlstand kommt und Wohlstand erreicht, der arbeitet auch etwas. Und er wird praktisch, der betet nicht nur, lieber Gott, Halleluja, schenk Erweckung, wir brauchen Erweckung, oh Gott, reiß den Himmel auf. Ich habe einen Bruder gehabt in Stuttgart, wir haben Gebetsnacht gehabt. Herr, wir beten schon 7 Stunden, wann kommt die Erweckung? Und dann muss ich sagen, zu ihm hingehen, auf die Schulter klopfen und sagen, Bruder, selbst wenn wir so 70 Stunden gebetet haben, ich weiß nicht, wann die Erweckung kommt. Es liegt in seiner Hand, wann die Erweckung kommt. Aber weißt du, da stehen wir da und dann passiert, plötzlich kommt und wird gerufen in die Arbeit und Josef ist sehr praktisch. Er erklärt den Traum und dann sagt er, was getan ist. Pharao, wir müssen Scheunen bauen. Jetzt wird's geerntet und wir müssen das Ganze alles einlagern. Und Gott hat diesen Josef benutzt, um die ganze Welt, damals bekannte Welt, vor dem Hungerstod zu retten. Es muss eine ganz schreckliche Naturkatastrophe gewesen sein, was es auch immer gewesen ist. Ich habe verschiedene Philosophien darüber, was da gewesen ist, warum diese große Hungersnot war, nachher auch anschließend gleich die Plagen, ein paar Jahre später die Plagen kamen. Warum das alles kam, eine andere Erklärung. Aber da kam eine große Not über Ägypten und Kanaan. Es war eine weltweite Not. Und Wohlstand. Und Wohlsein und so weiter. Weißt du, manchmal wunderst du dich. Vielleicht sitzen Leute unter uns, der Heilige Geist zeigt mir, unter uns sitzen Leute, die sagen, warum geht mir so dreckig alles? Warum muss ich durch solche Tiefen gehen? Warum muss ich das alles miterleben, miterfahren, mit meinen Augen sehen? Oh Gott, kannst du das nicht alles von mir wegnehmen? Dir geht's vielleicht so ähnlich wie dem armen Josef. Dir geht's gut. Das Kind Gottes gerettet. Dein Name steht im Buch des Lebens, aber du bist für jemand anders ausersehen, dass du die Welt rettest, dass du deine Familie rettest vor dem Hungerstod. Und Menschen denken Böses an dir. Und du denkst, mein Gott, was kann so Bruder, was haben die Brüder für ein Herz, die Brüder für ein Herz bloß, dass sie mich so in die Pfanne hauen hier und mich als Sklaven nach Ägypten verkaufen? Vielleicht haderst du mit Gott wegen deinem Schicksal und verstehst im Augenblick nicht, warum du gerade im Gefängnis sitzt und bei dir weder vor noch rückwärts was läuft in deinem Leben. Vielleicht bist du so verdattert und so schockiert und so deprimiert in deinem Leben. Aber Josef sagt, ihr gedachtet böse mit mir, aber Gott gedachte gut mit mir. Und die Zeit in Ägypten, diese 20 Jahre, lange Zeit, 20 Jahre, der dazu gebracht hat, bis seine Stunde geschlagen hat. Aber dann hat er Ägypten gerettet vor dem Hungerstod. Sein Elternhaus gerettet vor dem Hungerstod, seine Brüder gerettet vom Hungerstod. Und dann war er der gemachte Mann in Ägypten, auf dem Pharaonenthron. Und dann ging es gut. In der Bibel heißt es, schauet ihr Ende an. Schauet ihr Ende an. So viele Menschen sehen immer nur das, was vor Augen ist im Augenblick. Sie leben immer nur für den Augenblick. Und sie denken, Wohlergehen, das ist jetzt für den Augenblick. Vielleicht ist es nicht für den Augenblick. Vielleicht ist es nicht mal für die nächsten 20 Jahre. Erst vielleicht für 25 Jahre. Und wir denken immer wieder so im Augenblick. Wir leben immer nur für den Augenblick. Und wir wollen sofort, jetzt, heute und hier haben. Und Gott hat ganz andere Uhr. Seine Uhr ist nicht nach Stunden eingeteilt, sondern nach Ewigkeit und Ewigkeit. So, was wir Stunde um Stunde sagen, ist bei ihm Ewigkeit um Ewigkeit. So ganz andere Zeitmaße. Aber wir denken, sofort muss es passieren. Wenn es nicht sofort passiert ist, hat Gott mich verlassen. Und dann schimpfen wir auf Gott und sagen Gott womöglich noch ab. Und sagen, Gott, wenn du mich nicht sofort hilfst, kündige ich dir. Machen viele Gotteskinder. Der größte Blödsinn, den du machen kannst. Aber es machen sehr viele und Gott möge dir vergeben. Aber Josef, er hat es durchgestanden, durchgehalten und Gott hat ihn mächtig gesegnet. Mächtig gesegnet. Er wurde zu einem Ernährer seiner Familie, zu einem Versorger seiner Familie. Gott hat auch an ihn gearbeitet in mächtiger Art und Weise. Er konnte, als dann seine Buben gekommen sind, Ephraim und Manasse, Gott hat mich vergessen lassen, mein Vaterhaus und so weiter. Weißt du, das gehört auch dazu zum Wohlergehen, dass du viele Dinge vergisst in deinem Leben. Vergangenheit. Abhaken, ad acta, irgendwo im Aktenordner. Heb's auf, du kannst ruhig deine ganze Story aufheben nochmals, aber bitte rühr sie nicht an. Stinkt, je mehr du rumrührst, desto mehr stinkt's. Lass es liegen. Josef hat seine Geschichte vergessen, Ephraim. Und dann, Gott hat mich fruchtbar werden lassen im fremden Land, im Ausland. Jetzt lebe ich im Ausland, jetzt bin ich hier und jetzt denke ich nicht mehr an Kanaan. Für mich gibt es keinen Vater, keine Mutter mehr. Abgehakt. Und so viele Menschen können nicht gesund werden, so viele Menschen können nicht zum Wohlsein hindurchkommen und Wohlsein erreichen, weil sie ihre alte Geschichte, ihre alte Leier nicht abgelegt haben. Ihre alte Story, Schluss, vorbei, was ich vergesse, was hinter mir ist, sagt der heilige Apostel Paulus. Kannst du vergessen, was hinter dir ist? Oh, ich kann es nicht vergessen. Doch, lerne es zu vergessen. Bitte Gott, Herr, hilf mir zu vergessen. Gib mir Ephraim. Gib mir Manasse. Du brauchst diese zwei Buben, damit es weitergehen kann in deinem Leben. Und du kriegst einen doppelten Segen. Vater Jakob hat doppelten Segen dem Josef gegeben. Ephraim und Manasse sind als Söhne gesegnet worden, Söhne Jakobs gesegnet worden. Jeder hat einen extra Segen bekommen, aber zuerst einmal vergessen und dann fruchtbar werden im fremden Land. Wenn es nicht klappt mit dem Studium, mache ich Putzarbeit, werde Steinmetz oder Autofahrer oder Chauffeur, fahre Kataloge aus. Egal, was es ist. Wir müssen lernen, in dieser Welt, in der wir leben, mit so vielen Dingen zurechtzukommen und nicht uns festbeißen und sagen, nein, so muss es sein. Flexibilität ist auch gefragt heutzutage, auch im geistlichen Leben. Flexibilität, sich nicht auf irgendetwas festzubeißen. Lass los, was dir genommen wird, kann sowieso nichts mitnehmen, nichts behalten. Aber dann macht Gott aus Josef einen großen Mann Gottes. Und gleichzeitig, während Gott an Josef arbeitet, arbeitet Gott auch an die Brüder. Nächste Woche habe ich das Thema Familie. Gott bringt die Familie zusammen. Kommen diese, ich kann mir sehen, wie diese frommen Brüder. Sie sind Söhne eines redlichen Mannes. Ganoven sind das. Lügner sind das. Verbrecher sind das. Mörder sind das. Brüder, Verräter sind das. Wir sind Söhne eines redlichen Mannes. Och, keiner sieht es. Aber Josef merkt es, was das für Spitzbuben sind. Josef weiß, er kennt ihre Sprache. Natürlich, den Josef sieht man es nicht an. Glatt rasiert, gepudert, geschminkt. Im Ornament steht er da, als auf Pharaonenthron, auf dem Pfauenthron sitzt er da. Der ägyptische Mann. Mit einer heidnischen Götzen, also eines heidnischen Priesters Tochter, des Oberpriesters Tochter ist verheiratet. Ist ein religiöser, steht unter einem ägyptischen Einfluss. Aber Gott war mit ihm, auch auf dem Pharaonenthron und auch als Gatte einer heidnischen Priesterstochter. Und Ägypten, die waren wirklich nicht zimperlich im Götzendienst. So steht Josef da. Und da kommen diese frommen Hebräer. Sie sind Söhne eines redlichen Mannes. Aber du siehst, Gott erlaubt dreimal die Prozedur. Josef ist nicht Böswilligkeit, sondern er prüft sie. Bringt mir den Benjamin her. Und weißt, das ist eine Geschichte für sich selbst. Aber du siehst, wir dürfen nicht nach dem Äußeren richten. Da gibt es so viele Frommen, die sind Söhne eines redlichen Mannes und sind im Grunde genommen Verbrecher und müssen um Brot betteln. Müssen sogar, sind gezwungen, nach Ägypten zu kommen. Gott zwingt manchmal Menschen, dass sie zu irgendjemandem hingehen müssen und irgendjemand um etwas bitten müssen. Gott zwingt sie. Gott kommt mit jedem zurecht. Er ist noch mit jedem zurechtgekommen, der Allmächtige. Morgen das Thema Gottes Allmacht, diese unbegrenzte Macht Gottes. Gott kommt mit jedem zurecht, also da brauchst du nicht verzweifeln, auch wenn du Josef bist jetzt im Augenblick und unten durch musst. Gott kommt mit deinen Familienangehörigen auch zurecht. Du musst nur wichtig, nur am Ball bleiben, nur mitarbeiten, ein Mitarbeiter Gottes bleiben. Das tun, was Gott will, Gott treu bleiben. Gottes Segen kommt über dein Leben, wenn du treu bist. Treu im Zehnten, treu im Gebet, treu im Glauben, treu im Geben, treu im Dienen, einfach treu sein. In dem, was du machst, immer treu. Eigentlich das, was Gott wirklich segnet, ist die Treue. Treue. So einfach. Und dann diese Treue, die bringt. Dieses Regelmäßige. Manche Leute spielen Lotto und denken, jetzt gewinnen wir mal schnell das Große. Aber wenn du regelmäßig das, was du spielst, in der Kasse steckst, hast am Schluss mehr, als was du in Lotto gewinnen könntest. Ja, das ist Regelmäßige. Die meisten Leute vergessen, dass das Geheimnis eines Erfolgs, eines gesegneten Lebens in der Regelmäßigkeit liegt. Nee. Die denken nur Sensationen, nur spektakuläre Dinge. Nein, dieses Regelmäßige. Regelmäßig frühstücken, regelmäßig Mittagessen und regelmäßig Abendessen. Regelmäßig, das regelmäßige Leben, da liegt das Geheimnis des Segens. Fang an, regelmäßig Zeit für Gott zur Verfügung zu stellen. Fang an, regelmäßig Gott zu dienen und du wirst merken und sehen, wie Gott dir plötzlich dient. Und zwar auch regelmäßig. Fang an, Gott zu loben, regelmäßig. Und dann wird es deine zweite Natur werden. Fang an, regelmäßig zu geben und du wirst merken, wie es regelmäßig wieder schön zurückkommt. Wie Gott dich regelmäßig versorgt. Und dich aus diesen Engpässen herausholt, aus diesen Versorgungskrisen herausholt. Fang an, regelmäßig jemand Gutes zu tun, gute Worte zu sagen, regelmäßig über sich selbst. Eigentlich solltest du, bevor du richtig betest für andere, für dich selber zuerst mal regelmäßig beten. Herr, mich zuerst. Herr, segne mich. Fang an, regelmäßig dich selbst zu segnen vor dem Herrn, dich dem Herrn zur Verfügung zu stellen. Regelmäßig, hier bin ich, Herr. Was kannst du durch mich heute tun? Wo kannst du mich gebrauchen? Wo bin ich einsatzbereit? Oder wo könntest du mich einsetzen heute? Wo gibt es irgendwelche Einsätze für mich? Regelmäßig Worte Gottes empfangen und die aufschreiben. regelmäßig von Gott motiviert und inspiriert zu werden. Regelmäßig so auf die kleinen Stücke hingebracht werden. Und unser Leben besteht aus diesen vielen kleinen Mosaiksteinchen, die wir dann zusammenholen, so dieses regelmäßige, da was, dort was, hier was. Und dann plötzlich ist das Bild fertig. Regelmäßig zu arbeiten an irgendeine Sache. Regelmäßig auf das Ziel zuzuarbeiten, das wir in unserem Leben gesteckt haben. Ich jage nach dem vorgestreckten Ziel, jeden Tag erneuert zu werden, regelmäßig erneuert zu werden, mehr und mehr in das Bild Gottes verwandelt zu werden, mehr und mehr die Eigenschaften Gottes in seinem Leben zu bekommen. Das ist das Geheimnis, dieses regelmäßige Prinzip, ein Gesetz. Und ich habe für meine Leute, die hier in meinen Gottesdienst regelmäßig kommen, habe ich ein Gesetz entwickelt. Ich sage Gesetz 21. Mach etwas 21 Tage und das wird deine zweite Natur. 21 Tage lang nicht zu rauchen und bist frei. 21 Tage mal die Bibel zu lesen und dann kommst du von dem Buch nicht mehr weg. 21 Tage zu beten. 5 Minuten, nicht länger, bet nicht länger. Schaffst du sowieso jetzt mal nicht. Mal 5 Minuten jeden Tag zu beten oder jeden Tag ein Zeugnis zu geben, 21 Tage lang. Und dann wird es deine zweite Natur werden. Denn mit 21 Tagen hast du den Teufel überwunden. Der Teufel kann nur 21 Tage lang aushalten, durchhalten. Er hat keine Kraft sonst. Warum? Der Fürst von Medien widerstand dem Gebetsanliegen Daniels 21 Tage lang. Und dann ist aufgegeben, muss er kapitulieren. Der Teufel muss kapitulieren, wenn du etwas 21 Tage lang tust. Und das ist jetzt nicht nur meine Erfindung, sondern auch die Psychologie lehrt es so. In der Psychologie ist es genauso. Es wird zu einer Gewohnheit. Und ich wünsche mir, dass der Segen zu einer Gewohnheit wird. Vielleicht mangelt es dir. Und wenn du 21 Tage lang irgendetwas dir vornimmst, fang an, ganz konkret, regelmäßig, vorm Sonnenaufgang, das zu bitten. Denn da ist noch der Tag ganz klar. Die Nacht hat den Tag von gestern gereinigt. Und es ist ein nächster Schöpfungstag. Die beste Zeit zu beten ist ab 4 Uhr morgens. Soll ich euch sagen, warum? Da ist der alte Tag vorbei und die Sonne ist noch nicht rüber auf der anderen Seite. Und bevor die Sonne kommt, bevor die ersten Sonnenstrahlen kommen, vorm Sonnenaufgang, am tiefsten Punkt, dann zu Gott reden, mit Gott sprechen. 4 Uhr morgens kommen auch Heuschnupfen um die Zeit. Aber nicht nur Heuschnupfen, sondern auch der Glaube und die Kraft. Und Gottes Gegenwart kommt. Und dann fängst du den Tag und sagst, und dann kannst du nochmal schlafen legen, wenn du willst. Aber du hast den Tag mit Gott begonnen, bevor noch irgendeine Sorge dich belasten konnte. Noch bevor dich irgendetwas Negatives überfallen konnte. Weißt du, wenn du eine Nacht drüber geschlafen bist und in der Bibel heißt es, aus dem ersten Tag, aus Morgen und Abend, wurde der dritte Tag. Und so weiter. Morgen oder Abend und Morgen. Zuerst ist der Abend und dann kommt der Morgen. In der Bibel wird aus dem Morgen immer der neue Tag. Also zuerst kommt Abend. Das ist, mit dem Abend gehst du rein, den Abend schließt du ab und dann beginnt der Morgen. Und alle gesegneten Menschen, die haben immer beim Sonnenaufgang große Dinge erlebt. Herr, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Jakob, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und dann heißt es, hat mit Gott gerungen. Und dann hat er sich umgeguckt, als er fertig war mit seinem Gebet. Und die Sonne ging auf. Und dann ging es weiter. Du kannst viele Probleme in deinem Leben nicht bewältigen ohne Gebet. Du kannst viele Dinge in deinem Leben nicht lösen. Da wälzt du dich von einer Seite auf die andere. Dir ist nicht wohl. Und Gott will, dass es uns wohl geht und dass wir auch nachts schlafen können. Das ist Gottes Wille. Aber du kannst nicht schlafen, wenn du bedrückt wirst, wenn du gequält wirst von allen möglichen negativen Gedanken, Umständen und Zuständen. Du musst diese Dinge dich davon befreien. Und deshalb ist es so wichtig, dass du den Tag mit Gott beginnst und dann mit dem Herrn lebst den ganzen Tag, in der Gegenwart Gottes lebst, im Zwiegespräch mit Gott bleibst, denn damit hast du den Tag begonnen. Das ist schon eingeschaltet, dieser Tag mit dem Herrn. Und du gehst ganz anders in den Kampf an deinem Arbeitsplatz. Wenn du dann am Tresen stehst oder an der Kasse stehst oder wo du auch immer stehst, da stehst du ganz anders. Du stehst schon unter der Salbung Gottes. Denn du hast den Tag mit dem Herrn begonnen. Und so wie die erste Stunde des Tages ist, so ist der Rest des Tages. Klingt komisch, Probier es mal aus, test es. Wenn es nicht wahr ist, wir können miteinander diskutieren. Aber probier es mal aus ein paar Mal, nicht nur einmal. Einmal kann es Zufall sein. Aber probier mal kontinuierlich mal 21 Tage lang irgendetwas, was du haben möchtest in deinem Leben und sag, Herr, mit deiner Hilfe, ich brauche es. Ich muss es haben, ich brauche Wohlsein, so dass ich morgens aufstehe, ausgeschlafen. Und damit fängt schon sehr viel an. Viele Menschen sind nicht ausgeschlafen morgens. Sie sind schlechter dran, als sie abends ins Bett gegangen sind. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir, ja, wir fangen vielleicht schon mal abends an. Oh Gott, mit dir, ich möchte dir abgeben, alle diese Probleme, diese Sorgen, Gottesfurcht, schon den ganzen Kummer, Gott abgeben, dieses ganze Böse, unser Herz vor dem Herrn auszuschütten. Wann hast du zum letzten Mal dein Herz vor Gott ausgeschüttet? So richtig alles ausgeschüttet. Puh, weißt du, was das wirklich auf Deutsch gesagt hätte? Martin Luther würde sagen, ausgekotzt. So richtig, Herr. Und ihm kannst du alles sagen. Ihm kannst du alles sagen, Gott, mir stinkt's. Ich kann nicht mehr aushalten mit dieser Kollegin und Kollegen. Herr, du siehst, wie die mich quälen. Ich kann es nicht mehr. Du kannst vor dem Herrn alles ausschütten. Und wir brauchen solche Plätze, wo wir wirklich dem Herrn alles ausschütten können. Unser Herz entleeren können. Und erst dann, wenn wir unser Herz entleert haben, dann können wir schlafen. Und dann brauchst du keine Schlaftabletten. Schlaftabletten ist nicht die Lösung für deine Probleme. Baldrian ist nicht die Lösung für dein Problem. Gibt ganz andere Dinge. So richtig vor dem Herrn sein Herz ausschütten. Das ist das Geheimnis eines gottseligen Lebens. Und Gottseligkeit ist zu allem Nütze. Halleluja. Die leibliche Übung ist wenig Nütze. Du kannst noch Yoga machen und trimm dich und noch Waldlauf und Jogging machen. Es mag gut sein. Aber diese leibliche Übung nützt dir wenig. Deine Seele muss dich befreien. Was nützt es, wenn dein Körper frei ist und deine Seele in Ketten liegt? Dir geht's nicht wohl. Aber wenn es deiner Seele wohl geht, Halleluja, dein Seelenzustand in Ordnung ist, dann ist der nächste Schritt. Auch dein Leib wird wohlgehen. Und geht es deiner Seele gut und deinem Leib gut, wird es auch deinem Portemonnaie gut gehen. Und wird es deinem Leib, Seele und Portemonnaie gut gehen, wird es auch deiner Familie gut gehen. Und so weiter und so fort. Wir können diese Litanei noch weiter ausbauen. So, lasst uns anfangen. Zuerst einmal unser seelisches Befinden in Ordnung bringen. Okay, deine Beziehung zu Gott. Das A und O. A und O. Ich komme zum Schluss. Das Geheimnis des Segens. Bleiben in Gott, bleiben bei Gott und dann Gott arbeiten lassen durch sein Leben. Und da heißt es in der Bibel ganz am Anfang, und die Erde war wüst und leer. Die Erde war wüst und leer. Das ist vielleicht der Zustand, in dem du dich heute Abend befindest. Wüst und leer. Aber dann fing Gott an zu sprechen durch sein Wort. Er sprach, es werde Licht. Und die Erde war wüst und leer. Das ist der Ort, wo Gott anfängt. Wo Gott anfängt zu wirken, in der Leere, in der Armut, den Armen wird das Evangelium gepredigt. Da fängt Gott an zu wirken, in der Leere, in der Armut, in der Wüste, in der Einöde. Da offenbart es seine Herrlichkeit. Und wenn die Gegenwart Gottes in deinem Leben ist, die Wolkensäule, die Feuersäule, da ist Manna da ist Fleisch da ist Wasser da ist Schutz da ist Führung da. Das stimmt alles. Wenn die Gegenwart Gottes in deinem Leben ist und Wohlsein, Wohlstand, Erfolg, Sieg, Segen, Herrlichkeit oder wie wir die Dinge auch nennen möchten, die fangen an mit der Gegenwart Gottes. Und ich stelle die Frage heute Abend, ist die Gegenwart Gottes in deinem Leben? Nicht in der Gemeinde, das ist jetzt nicht wichtig. Zuerst einmal in deinem persönlichen Leben. Brennt das Feuer auf deinem Altar. Ist der Herr Herr deines Lebens, die Gegenwart Gottes. Wenn die Gegenwart Gottes in deinem Leben ist, dann haben die Feinde Angst vor dir. Dann zittern sie vor dir. Dann hast du Erfolg auf der ganzen Linie, wenn Gottes Gegenwart in deinem Leben ist. Und die brauchen wir heute Abend. Jeder von uns, wir haben es bitter nötig, die Gegenwart Gottes. Dann ist der Schuldienst anders, dann ist die Hausarbeit anders, dann ist unser Geschäft anders, da sind die Kollegen plötzlich anders, wenn die Gegenwart Gottes da ist Licht und Leben und Fülle. In allen Bereichen. Wir stehen auf und gehen ins Gebet. Halleluja. Danke dir für Jesus heute Abend.
Und ich danke dir, oh Gott, dass du heute Abend Menschen in deine Gegenwart einladest. Der Herr sagt, kommet und seht, wie freundlich ich bin. Erlebt meine Gegenwart. Ich möchte euch meine Quellen, meinen Reichtum erschließen. Ich möchte Wohlbefinden euch schenken. Ich möchte Gnade, Güte und Barmherzigkeit euch schenken. Und meine Güte ist alle Morgen neu. Heute Abend sollst du meine Güte erfahren, noch bevor du nach Hause gehst. Mein Segen in deinem Leben sollst du erleben. Ich möchte dich segnen, sagt der Herr. Und wenn ich segne, der ist gesegnet. Da können die Menschen fluchen, da können die Menschen einen verwünschen, da können sie einen beleidigen und kränken. Nichts kann dir schaden, denn ich bin dein Schild und dein Schirm, sagt der Herr. Heute Abend zünde ich ein Feuer in deinem Leben. Etwas hat dir in deinem Leben heute Abend gefunkt. Etwas ist passiert in deinem Leben. Und heute Abend sagt der Herr, ich möchte weiterwirken. Bleibe in mir. Bleibe in meinem Haus. Bleib in meiner Gemeinde. Bleib unter meinen Kindern. Lauf nicht davon. Weglaufen ist nicht die Art und Weise meines Volkes und meiner Kinder. Der Gerechte flieht nicht. Er bleibt. Und du sollst vor meinem Angesicht bleiben und meine Wunder sehen, sagt der Herr. Und du sollst sehen, was ich vermag. Ich kann die Wüste zum Blühen bringen. Ich kann die Wüste auch in deinem Leben zum Blühen bringen. Nicht nur zum Grünen, sondern auch zum Blühen und zur Reife, dass es wirklich Frucht in der Wüste geerntet werden kann. Deine Wüste soll ein Ackerland werden, ein Garten Gottes werden und der Garten Eden, deine Wüste, deine Lebenswüste. Der Herr sagt, ich will diese Wüste verwandeln zum Gartenland. Halleluja, Halleluja.